Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Redewendungen es rund um das Sehen gibt. Und dabei wird es schnell klar, es geht um viel mehr als nur um das Augenlicht. Mehr als nur um die visuelle Wahrnehmung. Und schon in der Bibel hat man den gleichen Eindruck, wenn dort auffällig viele Geschichten zu finden sind, wo Blinde geheilt werden. Es geht dabei nie nur um die Wiederherstellung der Sehkraft, sondern immer auch um eine neue Einsicht, um eine Erkenntnis, um einen Lichtblick, eine Sicht des Glaubens, die plötzlich von Gott herkommt. Ja, die Wunderheilungen, wo Blinde sehen lernen, werden immer auch erzählt als Wunder, wo Menschen zum Glauben finden, weil sie die Wirklichkeit Gottes plötzlich erkennen oder zumindest erahnen können. Weil sie plötzlich merken, da ist mehr als nur jener unmittelbar zugängliche und greifbare Lebensraum, der mich umgibt. Da ist mehr als das, was ich anfassen kann. Es gibt eine Realität hinter dem Vordergründigen, hinter dem, was direkt zugänglich und direkt fassbar ist, im Sinne von greifbar. Wer nicht sehen kann, der kann bekanntlich ja nur hören und auch ertasten, muss sich ganz auf sein Gehör und seine Fingerspitzen verlassen. Und ich habe allerhöchsten Respekt vor Menschen, die das können. Aber leider gibt es viele Menschen, die auch im Blick auf die Realität, ja die Dimension Gottes, sich nur auf ihren Tastsinn verlassen wollen und dann umso enttäuschter oder gar voller Spott sagen, es gibt keinen Gott und das nur, weil sie ihn nicht anfassen können. Beziehungsweise, weil sie selbst die Regeln bestimmen wollen, wie dieser Gott zu erkennen ist. Dabei weiß doch jeder Forscher, der etwas herausfinden will, dass er seinen Erkenntnisweg nicht frei wählen kann, sondern von dem bestimmen lassen muss, was er da vor sich hat. Ich will es an einem Beispiel für euch erläutern. Wer ins Kino geht, der tut gut daran, wenn er dort nicht die Augen schließt und die Ohren abdichtet und dann sagt, ich bestimme, wie ich diesen Film wahrnehme und ich will ihn fühlen und riechen, nicht sehen und hören. Naja, du wirst dann vielleicht das Popcorn von deinem Nachbarn riechen und die verstaubte Sitzlehne vor dir fühlen und wohl auch riechen können. Aber von dem Film wirst du nicht viel mitbekommen. Und das gilt übertragen auch auf Gott. Die Bibel sagt uns, wenn du Gott erkennen willst, musst du den Erkenntnisweg wählen, den Gott vorgibt. Und das ist nun mal der Glaube, das Vertrauen. Wir haben vor wenigen Tagen noch im Konfirmandenunterricht darüber gesprochen. Glaube im Sinne von Vertrauen ist was völlig anderes als das, was wir normalerweise in unserer Alltagssprache mit dem Wort Glauben verbinden. Wenn jemand sagt, ich glaube, der hat recht, dann meinen wir doch damit, ich weiß es nicht, ich vermute das halt. Aber der Glaube als Vermutung ist was völlig anderes als das, was den Glauben als Vertrauen ausmacht. Nicht Vermutung, sondern Vertrauen. Ja, man kann ja auch sagen, ich glaube daran, dass er recht hat. Und deshalb bin ich bereit, in den anderen zu investieren. Da sind wir schon viel näher an dem, was die Bibel unter Glauben versteht. Im Lateinischen heißt ja auch das Wort Glauben bekanntlich credere. Und wir finden das heute noch im Ausdruck Kredit. Wenn ich jemanden glaube, halte ich ihn für kreditwürdig, also für verlässlich und für vertrauenswürdig. Und merken Sie, das ist das Gegenteil von einer schwammigen Vermutung. Wie schon gesagt, dieser Glaube ist der Weg, den Gott vorgibt, damit wir ihn erkennen können. Glaube im Sinne von Vertrauen. Nehmt das bitte mit, liebe Konfirmanden. Und wie schon gesagt, dieser Glaube im Sinne von Vertrauen, im Sinne von sich verlassen können auf den anderen, dieser Glaube ist nicht selbstverständlich. Gott selbst muss aktiv werden, um das Vertrauen in uns zu wirken. Denn Vertrauen schaltet man ja auch nicht ein wie ein Lichtschalter. Vertrauen muss wachsen. Gott selbst möchte sich uns gegenüber als vertrauenswürdig zeigen. Und dazu muss tatsächlich eine Art Wunder geschehen. Und deshalb wird in der Bibel das zum Glauben kommen gerne mit Blindenheilungen verbunden. Und genauso wenig wie ein Blinder von sich aus sehen kann, genauso wenig können wir selbst unseren Glauben herstellen. Wir brauchen Gott, um Gott zu erkennen. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das entscheidende Wunder, das Gott dafür tat, war doch, dass er zu uns auf Augenhöhe kam. Er wurde als Mensch geboren. Er lebte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. So beschreibt es der Evangelist Johannes. Und mit dieser Herrlichkeit ist nicht nur irgendein prachtvolles Ereignis gemeint, sondern die ausschließlich Gott zugeschriebene Herrlichkeit des Himmels. Etwas, das wir nun wirklich nicht selbst sehen können, wofür unsere Augen noch viel zu schwach und auch zu verletzlich sind. So wenig, wie wir direkt in die Sonne sehen können, so wenig sind wir in der Lage, Gott zu sehen. Nicht, weil Gott so klein und unscheinbar wäre, sondern weil er doch viel zu hell ist für uns, um im Bild des Augenlichts und der Sonne zu bleiben. Aber dieser unfassbar große und helle Gott macht sich klein und geht hinein in das diffuse und schwache Licht des Menschseins. Er wurde Mensch in Jesus Christus. Und aus einem entscheidenden Grund, weil er unser Vertrauen gewinnen wollte, unseren Glauben wecken wollte. Das ist das wichtigste Geheimnis des Neuen Testamentes. Und noch was. Die Geschichte findet sich schon im ersten Buch der Bibel, auf die ich anspielen möchte. Sie gehört sozusagen zur Gründungsurkunde des Gottesvolkes, ist Teil der Verfassung des ersten Staates Israel. Ja, man kann sagen, zunächst geht es ja in der Bibel ganz allgemein um die Menschheit als Ganzes. Adam und Eva, auch die Geschichte von Noah gehört zu jener ganz allgemein gehaltenen Menschheitsgeschichte. Aber der erste konkrete Mensch der Bibel hieß Abraham. Er ist der Erzvater Israels, der Urahn aller Juden. Und ich finde es schon sehr erstaunlich, dass bereits dieser Abraham alles andere als glorifiziert wird, sondern ein Mensch mit Fehlern ist. Eben nicht nur ein Glaubensheld, sondern auch ein Versager. Und eine dieser ziemlich peinlichen Geschichten ist sein Umgang mit seiner Magd Hagar. Zwischen Abraham und seiner Frau Sarah kommt es dann auch zu einem Ehestreit um sie. Und diesem ja geradezu dämlichen Abraham fällt nichts Gescheiteres ein, als Hagar buchstäblich in die Wüste zu schicken. So kann man auch Probleme lösen, indem man Menschen einfach fallen lässt, indem man sie links liegen lässt, weil man sie nicht mehr braucht, beziehungsweise weil einem die Beziehung zu ihnen einfach zu kompliziert wird. Ein solcher Mensch ist jene junge Frau namens Hagar, die sich schließlich völlig allein und verlassen in der Wüste wiederfindet und dort auch buchstäblich Angst vor dem Tod hat, Angst um ihr Leben hat. Und in dieser Trostlosigkeit begegnet ihr Gott. Ihr begegnet Gott, ihr der Magd, der Sklavin. Plötzlich ist Gott auf ihrer Seite und jetzt nicht auf der Seite des vermeintlich frommen und rechtschaffenen Abraham. Wohlgemerkt, es gehört zu den Anfangserzählungen des Gottesvolkes, zur Gründungserzählung Israels. Die verstoßene Sklavin, die von Gott alles andere als links liegen gelassen wird. Und er richtet sie auf, gibt dir neue Lebenskraft und auch neue Hoffnung durch eine großzügige Verheißung. Und dann antwortet Hagar zu diesem Gott: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers aus 1. Mose 13 ist die ökumenische Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich, Gott. Und da haben wir es wieder. Das Sehen ist wieder angesprochen. Das Bild vom Auge, das einen wahrnimmt. Wir kennen alle die berühmte Grafik von Gott als großem Auge, das über uns wacht. Big Brother is watching you, kann man auch sagen. Gott sieht alles. Also versteck dich nicht. So wie im Gangsterfilm der Ganove das Geld eintreibt und er dann zu dem verängstigten Ladenbesitzer sagt: Ich sehe dich. Eine Drohung ist das. Und für viele ist dann das Auge Gottes, das über einen wacht, vergleichbar mit dem Auge Saurons in Mordor aus der Herr der Ringe-Saga. Ein flammendes Auge, vor dem man nicht entrinnen kann. Gruselig ist das. Und nicht wenigen Menschen geht es so, wenn sie nur das Wort Gott hören. Sie zucken zusammen. So wie wenn man im Auto sitzt und im Rückspiegel plötzlich hinter sich ein Polizeifahrzeug wahrnimmt. Der sieht mich gerade. Ich werde beobachtet und schon schaut man natürlich schnell auf den Tacho und schaut, ob man den Gurt richtig dran hat, überlegt, wo denn der Führerschein ist. Ach nee, der liegt schon wieder zu Hause. Es rasselt in einem geradezu, was man womöglich falsch machen könnte, wenn man den Eindruck hat, Gott sieht mich an. Viele Menschen verbinden mit Gott jemanden, der sozusagen ein herrischer Kontrollfreak ist, der uns gnadenlos beobachtet, um auf die große Abrechnung zu warten. Aber wir wissen alle, das ist es nicht, was die Magd Hagar damals mit Gott erlebt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich kleinen Menschen in seiner Not wahrnimmt. Mich, die doch alle anderen aus dem Auge verloren haben, weil ich ihnen nicht wichtig bin. Aber du siehst mich, du nimmst mich wahr, du siehst mich an. Und das verleiht mir ein neues Ansehen. Es erinnert mich an meine Würde, richtet mich auf und macht mich stark. Sawubona. So sagt man in Südafrika unter den Zulus, wenn man sich gegenseitig begrüßt. Sawubona. Ich finde, das ist eine der eindrucksvollsten Grußformeln der Welt. Sawubona heißt nämlich auf Deutsch: Ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Ich schaue dich nicht an dir vorbei, sondern ich sehe dich als Person. Und nicht nur als Funktion, nicht nur im Blick auf das, was du mir jetzt bringst, was ich von dir habe, was ich von dir erwarte. Nein, ich sehe dich als Menschen. Denkt bitte daran, liebe Konfirmanden, wenn ihr heute Nachmittag euren Verwandten auf dem Familienfest begegnet. Ich sage das direkt zu euch: Wenn ihr etwas geschenkt bekommt, dann seht nicht nur auf das Geschenk, sondern auf die Person, die euch da gegenübersteht. Wann hast du eigentlich das letzte Mal mit diesem Menschen wirklich geredet? Interessierst du dich noch für ihn? Zeig ihm das auch. Nutz die Begegnungen beim Feiern für echte Wahrnehmung einander. Sawubona, ich sehe dich. Und genauso ist es gemeint in jenem Satz der Magd Hagar, den ich euch heute zusprechen möchte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Noch einmal, ich sagte ja vorhin, als erstes, Gott ist nicht sichtbar. Der Zugang zu ihm läuft nicht über unsere fünf Sinne, sondern ja über unser Herz, genauer gesagt über unser Vertrauen. Und weil Gott darüber bestimmt, wie wir ihn erkennen können. und er in Jesus Christus selbst dafür sorgt, dass wir ihm vertrauen können. Das war das Erste. Und das Zweite, wir haben einen Gott, der uns ansieht. Wohlgemerkt, nicht mit den kalten Augen eines Wachsoldaten, sondern mit dem liebevollen Blick eines himmlischen Vaters, der seine Kinder wahrnimmt, der zu ihnen sagt, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Vorhin hat es Hannes so gesagt in der kurzen Sprecherfolie. Es gibt einen Unterschied, ob man jemanden nur registriert oder auch beachtet. Wenn ein anderer zu mir sagt, ich sehe dich, weiß ich, dass ich für ihn nicht nur irgendjemand bin. Dann fühlt sich der Blickkontakt auch angenehm an, ist ein Zeichen der Zuneigung. Und zum Schluss noch ein drittes. Als Konfirmanden waren wir vor wenigen Tagen ja bei einem ganz speziellen Fotoshooting. Eure Iris wurde fotografiert. Und ich bin sicher, jeder von euch kam jetzt bei den Ergebnissen schon ins Staunen, welche Schönheit darin steckt. Welches Wunder jeder von euch in seinem Auge trägt. Und das Besondere ist dabei ja doch, dass die Iris ähnlich wie der Fingerabdruck ein unverwechselbares, ganz persönliches Kennzeichen ist. Niemand hat dieselben Augen wie du. Und ich komme ganz schön ins Staunen, wenn ich darüber nachdenke. Du großer Gott, du Schöpfer des Universums, du siehst mich. Du schaust mir noch tiefer in die Augen, als diese Fotos es zum Ausdruck bringen. Wisst ihr, das haut mich um, wenn ich darüber nachdenke. Und habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass nicht nur ihr verändert werdet, wenn ihr begreift, dass Gott euch ansieht? Auch das Herz Gottes wird dadurch berührt, wenn ihr ihn anseht. Denn auf dich, Herr, sehen meine Augen. Ich traue auf dich, heißt es mal im Psalm 141. Gott stellt sich uns in der Bibel so vor, dass er sich darüber aus tiefstem Herzen freut. Freut sich. Er freut sich, weil er euch schon lange sieht und darauf wartet, dass ihr seinen Blick erwidert. Der Gott von Abraham und Sarah, der auch der Gott von Hagar ist, dieser Gott lasse sein Antlitz leuchten über euch und sei euch gnädig und erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch dadurch Frieden. Amen.